vierten Advent möchte ich ganz gern über den Beginn des zweiten Kapitels im Lukas-Evangelium predigen, Lukas 2, die Verse 1 bis 20. Und sozusagen die Profis im Weihnachten feiern, die wissen, das ist so die Weihnachtsgeschichte im engeren Sinn. Und bevor wir uns jetzt mit dem eigentlichen Bibeltext beschäftigen, möchte ich ganz gern heute zum Einstieg so einen kurzen Werbeclip zeigen. Da sind jetzt die Rechte nicht unbedingt geklärt, aber das ist ein Werbeclip von Edeka, also kauft dort ein, dass wir den nicht geschädigt haben. Und genau, Film ab. Ich habe ja vorher gerade eben gesagt, ich möchte das gerne so als Einstimmung zeigen zu meiner Predigt über die Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht fragt sich jetzt so der eine oder der andere, naja, so der Zusammenhang mit Weihnachten ist schon irgendwie erkennbar, aber was hat es jetzt eigentlich so genau mit der Weihnachtsgeschichte aus der Bibel zu tun? Und ja, zunächst mal muss man klar sagen, so rein von der Absicht der von denjenigen, die diesen Werbefilm gemacht haben, besteht da wahrscheinlich überhaupt kein Zusammenhang. Wir erleben hier einfach so eine Darstellung davon, wie, glaube ich, die meisten Leute in unserer Gesellschaft Weihnachten empfinden. Also es bedeutet, da ist eine ganze Menge Hektik dabei, man hat viel zu tun und gleichzeitig wünscht man sich aber auch so diese Zeit mit der Familie. Auch das gehört zu Weihnachten dazu und da kommt irgendwie noch so ein ordentlicher Schuss Konsum auch mit rein. Aber eigentlich letzten Endes ist doch insgesamt trotz aller Hektik und aller Konsum- und Kapitalismuskritik und was so dazugehört, ist doch Weihnachten eigentlich wirklich eine schöne Sache. Ich denke, so geht's den meisten Leuten in unserer Gesellschaft und es ist auch ziemlich symptomatisch, dass Gott für das Ganze eigentlich reichlich unnötig ist. Das könnte irgendein Anlass sein, dass wir dieses Familienfest machen und diese ganze Geschenkekauforgie, jetzt ist es halt irgendwie traditionell Weihnachten geworden, aber es müsste diesen biblischen Anlass eigentlich gar nicht haben, um das in der Gesellschaft zu feiern, was viele Leute mit Weihnachten verbinden. Und trotzdem finde ich aber, dass dieser Werbeclip einiges widerspiegelt, was zutiefst dem Herzen Gottes entspricht. Und ich denke, diese Herzenshaltung Gottes wird eben unter anderem auch in der Weihnachtsgeschichte sehr, sehr deutlich. Und deswegen habe ich mich entschieden, so zum Einstieg in die Predigt diesen Clip einfach mal zu zeigen. Und ja, darüber möchte ich heute auch predigen. Inwieweit zeigt Gott sein Herz in dieser Weihnachtsgeschichte? Und ja, was an diesem an sich schönen Clip kann uns auch einfach inspirieren für diese Weihnachtszeit? Ja, was haben wir gesehen in diesem Werbeclip? Wir sehen einen alten Vater, der eine tiefe Sehnsucht hat, mit seiner Familie zusammen zu sein, der sieht, wie die Nachbarn irgendwie sich hier um den Hals fallen, zusammen feiern und der allein an seinem Tisch sitzt und der sich wirklich wünscht, gemeinsam einfach mit seinen Kindern und seinen Enkeln Weihnachten zu feiern. Und dann haben wir auf der anderen Seite seine Familie, die einfach tausend Gründe hat, warum das einfach dieses Jahr wieder nicht klappt. Aber wir kommen bestimmt nächstes Jahr und nächstes Jahr ist auch wieder irgendwas und dann ist wieder irgendwas. Und das Problem ist gar nicht, dass die Familie den Vater nicht leiden kann oder sowas, aber naja, es ist halt immer irgendwas los. Und so wird es eben ständig verschoben. Und ich meine, ich persönlich, ich kann mir jetzt Gott irgendwie nicht als schlurfenden Opa vorstellen. Also da ist jetzt nicht die Parallele zu diesem Clip. Aber Jesus erzählt mal eine ganz ähnliche Geschichte über Gott. Jesus hat ja immer wieder Gleichnisse erzählt, einfach um Menschen auch verständlich zu machen, wie ist eigentlich Gott, wie ist eigentlich das Reich Gottes. Und eine dieser Geschichten, die Jesus erzählt, handelt von einem Fest. Jesus sagt dort, mit dem Reich Gottes, da ist es so wie mit einem König, der ein Hochzeitsfest für seinen Sohn ausgerichtet hat. Und er hat Einladungen verschickt ins ganze Land. Und die Leute hatten einfach tausend Gründe, nicht zu kommen. Und der eine hat gesagt, ja, ich habe hier gerade irgendwie einen Acker gekauft, den muss ich mal angucken. Und der nächste hat gesagt, ich habe hier irgendwie ein Viehgespann erstanden, das ich mir erst mal angucken will. Und so gab es eben tausend Gründe für die Leute, dass sie nicht zu diesem Fest gekommen sind, zu dem sie eingeladen waren. Und es geht sogar so weit in der Geschichte, die Jesus erzählt, dass die Boten, die diese Einladung des Königs überbracht haben, teilweise verprügelt wurden, manche von ihnen wurden sogar umgebracht. So war die Reaktion der Leute darauf, dass der König sie zur Hochzeit seines Sohnes einlädt. Und letztlich ist diese Geschichte bis hierher eigentlich die Zusammenfassung der Zeit des gesamten Alten Testaments, wie Gott sie eben erlebt hat. Gott hat sich seinem Volk immer wieder offenbart, hat sich der Menschheit immer wieder offenbart. Und immer wieder gab es tausend Gründe, dass die Menschheit diese Einladung nicht angenommen hat. Und manchmal wurden diejenigen, die diese Einladung überbracht haben, mies behandelt. Manche von ihnen wurden umgebracht. Und ich glaube schon so, wie gesagt, Gott ist kein schlurfender Opa, aber manchmal ging das Gott nicht so sehr viel anders wie diesem Opa im Film, der da allein an seinem Küchentisch sitzt und sich fragt, ist das denn so schwer? Ich so nach dem Motto, ich zwinge euch doch hier nichts Schlimmes auf, ich lade euch eigentlich ein, mit mir am Tisch zu sitzen und zu feiern. Und irgendwann war diese Sehnsucht Gottes, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben, so groß, dass Gott selber Mensch geworden ist. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Und schließlich war Gott sogar dazu bereit, am Kreuz zu sterben, um das stellvertretend auf sich zu nehmen, was zwischen ihm und uns steht, unsere Sünde, unsere Schuld. So groß war die Sehnsucht Gottes, dass er bereit war, dafür zu sterben, um mit uns feiern zu können. Und im Übrigen finde ich das auch eine ganz interessante Parallele zu diesem Opa im Werbeclip, der ja auch seinen eigenen Tod vortäuscht. Also was heißt auch, der täuscht seinen eigenen Tod vor. Und Gott hat seinen Tod nicht vorgetäuscht, sondern Gott ist tatsächlich gestorben. Aber auch interessant, beide wählen sozusagen das äußerste Mittel, das ihnen irgendwie zur Verfügung noch steht, um die Familie an den Tisch zu bringen. Und dann gibt's ja diese Szene, wo alle irgendwie so betröppelt in dem Wohnzimmer stehen und sich angucken. Und dann sagt der Opa, naja, was hätte ich denn sonst machen sollen, um euch alle zusammenzubekommen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass es für Gott auch diesen Punkt gab, wo er einfach gedacht hat, ja, was soll ich denn sonst noch machen, um meine Familie zum Fest zusammenzubekommen, als diesen Schritt zu gehen, erst als Mensch in diese Welt zu kommen und dann wirklich elend am Kreuz zu sterben. Was hätte ich sonst noch tun können? Und jetzt, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn Gott uns zu einem Fest einlädt? Und da will ich einfach mit euch zusammen in diese Weihnachtsgeschichte reingucken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen im Lukas-Evangelium, das Kapitel 2, die Verse 1 bis 20. Lukas 2, die Verse 1 bis 20. Und dort schreibt Lukas, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, »Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe.« Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Ja, wahrscheinlich der bekannteste Text aus dem Neuen Testament überhaupt. Also wenn Leute gar nichts über die Bibel wissen, aber sehr viele kennen doch zumindest mal so in groben Punkten diese Geschichte von der Geburt von Jesus. Und da stecken ganz viele Details drin, über die man lange, viele, viele Predigten halten könnte, keine Frage. Aber wie gesagt, was mir heute wichtig ist, ist einfach die Frage, was sehen wir dort über das Herz von Gott? Und wie müssen wir uns das vorstellen, wenn Gott uns zu einem Fest einlädt? Und es gibt so einen Aspekt in dieser Weihnachtsgeschichte, der in einem ganz besonderen Maße verdeutlicht, wie sehr die Maßstäbe von Gott anders sind als die Maßstäbe in unserer Welt. Und das hat was damit zu tun, wie Lukas dieses Kapitel einleitet. Lukas schreibt dort, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, dass sich alle Bewohner in Steuerlisten eintragen lassen. Und wenn wir das heute so lesen, dann ist für uns so die Info einfach, naja klar, das ist irgendwo eine zeitliche Einordnung und da erfahren wir auch, warum sich hier die Maria und der Josef überhaupt auf den Weg gemacht haben nach Bethlehem. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, so im hochschwangeren Zustand. Aber für Lukas schwingen da nochmal eine ganze Reihe mehr an Aussagen mit, als uns so in unserer heutigen Zeit auf den ersten Blick deutlich wird. Dass Lukas hier Augustus erwähnt, das ist auch eine klare Anspielung auf den Anspruch, den Augustus für sich selber erhoben hat als Kaiser des Römischen Reichs. Und das ist was, was die zeitgenössischen Leser von Lukas auch wussten. Das war sozusagen allen klar, was mit diesem Namen Augustus verbunden ist. Augustus, der hieß ja eigentlich Octavian. Augustus war ein Titel, den er getragen hat, war der Großneffe und der Adoptivsohn von Julius Caesar. Caesar ist 44 vor Christus ermordet worden und dann schon 2 Jahre später in den Status eines Gottes erhoben worden. Also er war im Prinzip der gleichrangig mit Jupiter, der ja der höchste Gott war, den es überhaupt gab bei den Römern. Und Octavian hat auch relativ schnell erkannt, das ist so für den eigenen Machtanspruch gar nicht so schlecht, wenn der Adoptivvater ein Gott ist, und hat Münzen prägen lassen mit seinem Gesicht drauf. Und auf diesen Münzen war der Schriftzug Divi Filius, das bedeutet so viel wie Sohn Gottes. Augustus hat für sich selber in Anspruch genommen, der Sohn Gottes zu sein. Und dann wissen wir, dass es in Ephesus zum Beispiel hat man eine Steininschrift gefunden aus dem Jahr 9 vor Christus. Da ging es um den Geburtstag von Augustus und in dieser Steininschrift wurde gesagt, der Geburtstag des Gottes Kaiser Augustus bedeutet für die Welt den Anfang von allen guten Nachrichten. Und wenn ihr so ein bisschen so die alten Sprachen kennt, dann könnt ihr auch erraten, welches Wort dort für gute Nachrichten steht in dieser Inschrift. Das Wort ist Evangelium. Der Geburtstag von Augustus ist das Evangelium und der Anfang aller guten Nachrichten. Der römische Dichter Vergil, der relativ wenig am Hut hatte, somit mit biblisch-jüdischem Glauben, hat 40 vor Christus ein Gedicht geschrieben, in dem es unter anderem heißt, mit der Geburt des Knaben erhebt sich das goldene Zeitalter rings auf dem Erdkreis. Göttliches Leben empfängt der Knabe und wird selbst unter den Göttern erscheinen, Friedenskönig des Reichs, das die Kraft des Vaters gebaut hat. Und so gibt es eine ganze Reihe von Punkten, was so diesen Selbstanspruch von Augustus angeht, wo man so als Christ immer wieder denkt, das kommt mir doch eigentlich ganz schön bekannt vor, was der da für sich selber in Anspruch nimmt. Und das ist was, was die Leser von Lukas zu seiner Zeit natürlich wussten. Ich meine, die Nachfolger, die Thronnachfolger von Augustus haben diesen Kaiserkult ja direkt übernommen. Und denen war klar, eigentlich beanspruchen diese Kaiser von Rom all diese Dinge, die rechtmäßig Jesus zustehen. Und wenn Lukas hier Augustus erwähnt im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus, dann macht er eigentlich zwei Aussagen. Die eine Aussage ist, mit Jesus kommt der Mann, der eigentlich das Recht hat, diese ganzen Dinge für sich in Anspruch zu nehmen. Nicht der Kaiser von Rom ist der Friedefürst, nicht der Kaiser von Rom ist derjenige, mit dessen Geburt alle guten Nachrichten beginnen, nicht der Kaiser von Rom ist derjenige, der es wert ist, angebetet zu werden, nicht er ist der Sohn Gottes, sondern Jesus Christus ist dieser Messias, dieser Retter, dieser Heiland. Und es kommt aber nochmal eine zweite Aussage dazu, die damit schwingt. Was Lukas uns hier sagt, ist, das Reich dieses Königs Jesus, ist völlig anders als alle anderen Reiche, die es hier auf dieser Welt gibt. Kaiser Augustus hat Kriege geführt, um als Mensch ein Gott zu werden. Gott hat die schwächste Form gewählt, die überhaupt denkbar ist, ein hilfloses Baby mit dem Ziel, ein Mensch zu werden. Diese Reiche sind grundverschieden. Und der Engel bringt diesen Gegensatz nochmal wirklich geballt auf den Punkt, als er zu den Engel, also den Hirten sagt, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Und dann sagt er zu den Hirten was sie bestimmt nicht erwartet hätten. Ihr werdet das Kind daran erkennen, dass es in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Für mich ja auch immer so einer der Punkte, die diese Weihnachtsgeschichte für mich so glaubhaft machen, weil ich einfach denke, also kein Mensch, der eine Religion erfindet, hätte sich so eine Geschichte ausgedacht, dass der Sohn Gottes, der König der Könige, der Herrscher der Welt, irgendwo in einer Futterkrippe liegend von einem Teenager-Mädchen geboren, auch noch unverheiratet, eigentlich erstmal weitgehend unbeachtet von der gesamten Weltgeschichte zur Welt kommt. Der hätte ihn irgendwo in einem Palast zur Welt kommen lassen oder was auch immer, aber nicht auf diese Art. Und es zieht sich ja so durch die ganze Weihnachtsgeschichte durch. Wie gesagt, die Mutter von Jesus, ein unverheirateter Teenager, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Sein Adoptivvater, irgendein Zimmermann, der hat keine Macht, der ist nicht reich. Die ersten Zeugen menschlich waren die Hirten. Das war eine Berufsgruppe, die zur Zeit von Jesus nicht gerade hoch angesehen war, weil, ist halt einfach ein Job, wo du, wie schon in der Bibel steht, wo du halt das ganze Jahr irgendwie draußen auf dem Feld bist und wo einfach Handarbeit gefragt ist, wo du bei Wind und Wetter draußen bist und um den Job reißt man sich nicht und entsprechend waren das auch nicht immer nur die Leute, die andere Möglichkeiten gehabt hätten, die diesen Job gemacht haben. Also Hirten, das war kein angesehener Beruf mehr zur Zeit von Jesus und Gott erwählt diese Hirten als erste Zeugen von der Geburt von Jesus, neben den Eltern natürlich. Und ich glaube, dass diese Art, wie Gott diese Weihnachtsgeschichte eingefädelt hat, zutiefst was mit seiner Herzenshaltung zu tun haben. Ich denke, Gott hat nicht per se ein Problem damit, wenn Leute mächtig sind, wenn sie reich sind. Deswegen lehnt Gott niemand ab. Aber was Gott mit dieser Weihnachtsgeschichte auch klipp und klar zum Ausdruck bringt, ist, ich bin ein Gott, der für die Zerbrochenen da ist, der für die Verachteten da ist, der für diejenigen da ist, die keine Macht haben, für diejenigen, die allein an ihrem Weihnachtstisch sitzen und vielleicht so einen Werbeclip sehen und denken, ja, da kann ich mich sehr gut reinversetzen. Wo ist eigentlich die Familie um mich rum, mit der ich Weihnachten feiern kann, weil sie vielleicht zerstritten sind mit ihrer Familie, weil sie vielleicht keine Familie haben? Und Gott sagt, es sind diese Menschen, die Verzweifelten, die Entrechteten, die Unterdrückten, die ohne Perspektive, die, über die man sich lustig macht, die auf der Flucht sind, die alles verloren haben. Es sind diese Menschen, für die ich zuallererst gekommen bin und zuallererst da bin. Und das ist die Einladung zum Fest, die Gott uns allen macht und woran wir uns auch immer wieder an Weihnachten erinnern dürfen. Für Gott spielt es keine Rolle, ob du glücklich und erfolgreich bist. Das darfst du gern sein, das gönnt dir Gott von Herzen. Aber auch wenn du verzweifelt bist, wenn du zerbrochen bist, wenn du gescheitert bist, lädt dich Gott ganz genauso an seinen Tisch ein. Und das ist was Gott schon mit dieser Weihnachtsgeschichte zutiefst unterstrichen hat. Das ist mein Herz. Und welche Art von Fest können wir erwarten, wenn Gott uns einlädt? Ich meine, Feste, das klingt erstmal sehr positiv, aber Feste können auch durchaus irgendwie krampfig und anstrengend sein. Mein Vater war inzwischen in Rente, aber früher, als er noch gearbeitet hat, war er beruflich öfters mal in Japan, einfach im Auftrag seiner Firma. Und da war es öfters mal so, wenn es dann irgendwie einen größeren Geschäftsabschluss gab, dann wurde abends irgendwie noch ein Bankett gefeiert. Und das klingt erstmal super toll. Hey, du wirst von deiner Firma nach Japan geschickt und da werden dort Bankette gefeiert. Aber mein Vater sagt immer, das war eigentlich echt ganz schön stressig. Weil erstens ist das eh nicht so das Umfeld, in so einem Geschäftsumfeld, wo du sagst, da bist du jetzt wirklich entspannt. Und dann bist du in einer fremden Kultur, wo du die auch noch sehr viel Wert legt auf Etikette. Und dann weißt du genau, da gibt es gefühlt irgendwie 100.000 Fettnäpfchen, in die du da treten kannst, wenn du sitzt. Und dann werden da möglicherweise irgendwelche Sachen aufgetischt, die du gar nicht kennst, die vielleicht sehr exotisch sind. Und dann kannst du das auch nicht wegschieben und sagen, naja, das mag ich eigentlich nicht. Und er sagt dann immer, also eigentlich hätte ich an solchen Abenden lieber irgendwo in Tokio Sightseeing gemacht, als in irgendeinem edlen Hotel hier mir ein 7-Gänge-Menü in diesem Umfeld zu geben. Also Feste müssen nicht immer unbedingt entspannt sein. Und was können wir erwarten, wenn wir mit Gott am Tisch sitzen? Ja, kein Lutefisk, nee, Lob und Dank. Genau, oder wer weiß, vielleicht schmeckt es dann. Vielleicht hat Gott das Rezept, dass es schmeckt, kann auch sein. Und ich glaube einfach, dass auch dort dieser Werbeclip, den wir gesehen haben, ganz viel vom Herzen Gottes widerspiegelt. Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn wir uns das Leben von Jesus angucken, dann sehen wir einen Mann, der das Leben wirklich geliebt hat. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, was das allererste Wunder ist, von dem wir lesen in der Bibel, das allererste Wunder, das Jesus getan hat. Also die Apokryphen rechne ich jetzt mal nicht mit rein. Wisst ihr das? Was ist das erste Wunder, von dem wir wissen aus der Bibel? Genau, das erste Wunder, das Jesus vollbracht hat, ist, dass er Wasser zu Wein verwandelt hat. Und jetzt nicht etwa, weil irgendjemand halt an der Zeit war, Abendmahl zu feiern und das muss auch geistig korrekt sein, sondern die waren einfach auf einer Hochzeit und die Leute hatten einfach den ganzen Wein schon weggetrunken, der da war. Und Jesus hat neuen Wein gemacht und die Leute haben hinterher gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Jeder normale Gastgeber bringt erst den guten Wein und wenn die Leute dann schon halb Knülle sind, kommt hier der minderwertige und unser Gastgeber hat es umgekehrt gemacht. Da kommt der beste Wein zum Schluss. Also und ich bin mir relativ sicher, die haben jetzt wahrscheinlich auf dieser Hochzeit auch nicht nur irgendwie still gebetet und über Psalmen meditiert. Es ist bestimmt auch lustig zugegangen und das ist das erste Wunder, das Jesus vollbracht hat, soweit wir das von der Bibel her wissen. Dann sehen wir bei Jesus, dass er immer wieder gerne mit anderen Leuten zusammen gegessen hat. Ganz viel, was Jesus so an Gemeinschaft mit Menschen hat, passiert so im Rahmen von gemeinsamem Essen. Es ging sogar so weit, dass die Feinde von Jesus ihm vorgeworfen haben, dass er ein Fresser und ein Säufer sei. Und ob Jesus jetzt gefressen und gesoffen hat, das sei dahingestellt. Aber mindestens mal werden sie diesen Vorwurf nicht gemacht haben, weil Jesus irgendwie so asketisch gelebt hat. Jesus hat es genossen, mit Leuten zusammen am Tisch zu sitzen und zu essen. Wir wissen von Jesus, dass er Anteil genommen hat an den Nöten von Menschen. Das war ihm nicht egal, wenn es Menschen schlecht ging, sondern es hat ihn berührt. Er ist auf Menschen zugegangen, auch über alle gesellschaftlichen Konventionen hinweg, ob das Menschen waren, die aussätzig waren, mit denen man als frommer Jude nichts zu tun hatte, ob das Frauen waren, mit denen man als frommer Jude nichts zu tun hatte, wenn man nicht mit ihnen verwandt oder verheiratet war. Und Jesus war das egal. Es hat ihn angerührt, wenn es Menschen schlecht ging und er ist auf sie zugegangen. Und wir sehen auch, dass es die Menschen seiner Zeit ganz offensichtlich genossen haben, Zeit mit Jesus zu verbringen. Die ganzen Zöllner, die Prostituierten, Menschen sonst von zweifelhaftem Ruf, die wären nicht bei Jesus geblieben, wenn es nicht offensichtlich Spaß gemacht hätte, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und insofern bin ich mir einfach sicher, wenn Gott uns zu einem Fest einlädt, dann ist es nicht irgendwie eine stocksteife Angelegenheit. Und ja, vielleicht geht's dir manchmal so, wenn wir dann solche Lieder singen wie, ja, also Gott, ewig werde ich vor dir stehen und werde dich preisen und so. Und dann denkst du vielleicht so, naja, also ewig vor Gott stehen und Lobpreis, also nichts gegen eine schöne Lobpreiszeit, aber ewig ist ja auch ganz schön lang. Und wie wird es dann eigentlich überhaupt im Himmel? Und ich weiß nicht so genau, wie das dann konkret aussehen wird. Ich bin ja noch nicht dort gewesen. Aber wenn ich mir Jesus angucke und Jesus mir sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater, dann bin ich mir sehr sicher, dass diese Stimmung, die wir in dem Werbeclip sehen am Tisch, dieses gemeinsame Lachen, einfach Scherze machen, eine gute Zeit haben, genießen, das wird ein Aspekt von unserem Leben im Himmel sein, weil es zutiefst dem Herzen Gottes entspricht. Und ich will dich an der Stelle auch einfach ganz bewusst einladen, wenn du jetzt hier bist und sagst, eigentlich, ja, ich kenne Gott gar nicht so richtig, aber wenn Gott wirklich so ist, dann möchte ich Gott gern kennenlernen. Dann will ich dich einladen, auch einfach im Anschluss, wir werden wieder eine Segnungszeit haben, vielleicht einfach jemand von den Leuten anzusprechen, die hier auch Gebet anbieten. Und es gibt eine Möglichkeit, Gott auch wirklich kennenzulernen. Und ja, bete einfach mit den Leuten zusammen und lass dich da einfach wirklich ganz bewusst einladen von Gott, auch und gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Und wenn es so ist, dass du schon mit Gott unterwegs bist, dann bist du selbstverständlich genauso mit eingeladen an diesen Tisch von Gott, ist ja keine Frage. Aber dann möchte auch ich uns einfach einladen, ich nehme mich damit rein. Lass uns da auch einfach ein Stück weit von dem Beispiel der Hirten inspirieren. Wir lesen hier bei Lukas, nachdem die Hirten gesehen hatten, nachdem sie das alles gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und die Leute staunen über das, was sie da hören. Und es ist eine große Freude bei allen, die das hören. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen in unserer Gesellschaft, die wirklich dringend dieses Evangelium, diese gute Botschaft hören müssen von der Geburt des Kindes, das der Anfang aller guten Nachrichten ist. Und vielleicht ist auch das so ein Aspekt neben der Zeit mit der Familie, die wir alle selbstverständlich genießen dürfen und den schönen Geschenken, über die man sich freuen darf und das gute Essen, das für viele von uns zu Weihnachten dazugehört. Das ist alles nichts Falsches, nichts Verwerfliches, aber vielleicht lassen wir uns auch einfach einladen, diese gute Botschaft an Menschen weiterzugeben, die sie noch nicht gehört haben. Vielleicht habt ihr einen Nachbarn, der Gott nicht kennt und es gibt einfach vielleicht mal irgendwie eine kleine Karte, die man ihm schreiben kann und das so ein bisschen einfließen lassen kann. Oder ich hatte so die Idee, wir selber werden an Heiligabend mit dem Auto unterwegs sein und werden zu meinen Eltern fahren und relativ sicher auch irgendwann unterwegs tanken müssen. Und ich habe mir einfach gedacht, also das ist dann wahrscheinlich so abends zwischen 8 und 9, wo die allermeisten Leute so irgendwie um den Baum rumsitzen oder gerade beim Essen sind oder sich Geschenke schenken und irgendeine arme Nase steht dann dort in der Tankstelle, dort an der Kasse und nimmt irgendwie das Geld entgegen. Und ich habe mir gedacht, ich will mich da einfach mal drauf einlassen und zu sagen, hey Gott, benutze mich dort einfach. Ich will dem irgendeine Kleinigkeit in die Hand drücken und das kann, vielleicht wird es dann irgendwie ja ganz blöd und der denkt sich, was ist das für einer? Aber vielleicht nutzt auch Gott einfach diese Gelegenheit. Und ich will einfach mal gucken, was sich dort ergibt und das einfach mal nutzen, Menschen was von diesem Evangelium weiterzugeben. Und ein zweiter Gedanke noch an uns, die wir mit Gott unterwegs sind. Lasst uns das auch immer wieder ja eine Inspiration sein, gerade auch für die Menschen, die selber zu diesen Zerbrochenen gehören, die keine Familie haben, die einsam sind. Ich würde mir einfach wünschen, dass es bei uns in der Gemeinde niemand gibt, der an Heiligabend, so wie dieser Opa, an seinem Tisch sitzt und sieht, wie die Nachbarn draußen irgendwie sich begrüßen und die Familie kommt und alle eine gute Zeit haben und sie sitzen dann irgendwie allein da. Und lasst uns da einfach sensibel sein, lasst uns unsere Türen aufmachen. Und wenn dich das betrifft, sei auch einfach so mutig, dich Menschen gegenüber zu öffnen. Wenn Menschen nicht wissen, dass du einsam bist, dann ist es auch erstmal relativ schwierig zu sagen, ja hey, dann komm doch einfach zu uns und feier mit uns. Aber ich glaube einfach, auch das ist was dieser Gedanke von Gemeinde als Familie, ist was Gott uns bewusst so mitgegeben hat, um uns gegenseitig zu segnen. Und lasst uns auch da an dem Punkt wirklich das Leben zusammen genießen und zusammen feiern. Das würde ich mir einfach so für uns als Gemeinde auch wünschen. Amen.